dieser dritten Folge spricht Elisabeth von Köller über das Thema Wort Gottes. Das ist einfach ein Thema, was ihr wirklich am Herzen liegt. Und dadurch, dass sie im Moment eine Teilnehmerin an einem Liturgiekurs ist, hat sie wirklich Wissen, was sie weitergeben kann und ist voll in dem Thema drinnen. Sie ist außerdem verheiratet und Mutter von 4 Kindern. Mich hat einfach so fasziniert, wie oft das Wort Gottes eigentlich wirklich in der Heiligen Messe vorkommt, was wirklich total oft ist. Und genau, ich wünsche dir jetzt einfach viel Freude beim Ohren.
Ja, also ein Pfarrer klagt Gott sein Leid, macht ihm sogar Vorwürfe und sagt, lieber Gott, warum hast du den Menschen Ohren gegeben und sie hören nicht? Und der liebe Gott sagt, ja, du, das altes Lied, die Menschen, sie haben Ohren und hören nicht. Aber wart nur, im Jahr 2020 wird eine schwere Pandemie über die Welt kommen. Oh, sagt der Pfarrer, dann endlich werden sie hören. Sagt der liebe Gott, ja, muss ich dich leider enttäuschen. Sie werden eure Ohren gebrauchen, aber dafür, um die Masken dran festzumachen. Ja, also heute geht es ums Hören, vor allem eben besonders ums Hören auf das Wort Gottes. Höre Israel, beginnt das Glaubensbekenntnis der Juden. Und Paulus sagt in seinem Brief an die Römer, der Glaube kommt vom Hören. Glaube im christlichen Sinn ist ja ein Beziehungsgeschehen. Und eine Beziehung kann ich nur zu jemandem haben, den ich kenne. Und Gott können wir eigentlich nur dann erkennen, wenn er sich uns zu erkennen gibt, wenn er sich uns offenbart. Und das tut er eben in seinem Wort. Und darum muss das Wort Gottes in jeder Liturgie vorkommen. Darum geht das Wort Gottes jeden Beten, jeden Glauben voraus. Darum ist unser Glaube, ist Liturgie, ist Gebet eigentlich immer eine Antwort auf das Wort Gottes. Das sehen wir auch in der Emmaus-Erzählung, wie schon der Pfarrer Huber letztes Mal gesagt hat, ist das ja sozusagen ein bisschen ein Bild für die Heilige Messe. Und da spielt ja das Wort Gottes auch eine große Rolle. Also diese beiden Emmaus-Jünger, also die beiden, ja, die gehen da, sind vollkommen verzweifelt, ratlos. Jesus gesellt sich zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Und dann legt er ihnen die Schrift aus, beginnend bei Mose und den Propheten, warum eben alles so kommen musste. Und im Rückblick werden sie dann sogar sagen, ja, brannte uns nicht das Herz in der Brust? Also sie haben ihn zwar noch nicht wirklich erkannt, aber sie haben schon gespürt, da ist was. Und ihre Antwort war, dass sie gesagt haben, Herr, bleibe bei uns. Und das war eigentlich dann die Voraussetzung, dass sie überhaupt mit ihm das Brot, oder dass er mit ihnen das Brot gebrochen hat und dass sie ihn beim Brechen des Brotes dann erkennen konnten. Also wir begegnen Jesus in seinem Wort. Der heilige Hieronymus, der die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, vom Griechischen ins Latein übersetzt hat, also der hat die Bibel gekannt, der sagt uns, wer die Schrift nicht kennt, der kennt Christus nicht. Jetzt frage ich euch, wo kommt das Wort Gottes in der Messe vor? So, ihr seid gefragt, wo kommt das Wort Gottes in der Messe vor? Ja? Ja? Nicht direkt zitiert, aber ja? Genau? Ja? Also, da könnte man jetzt eigentlich noch weiter beim Agnus Dei, Friedensgruß, der Friede sei mit euch, nicht? Das sagt ja Jesus, der Auferstandene. Das heißt, also natürlich stimmt es in der Lesung und Evangelium und auch Antwortpsalm, aber eigentlich ist die ganze Messe durchwirkt vom Wort Gottes, was ja eigentlich auch nicht verwunderlich ist. Das Wort Gottes ist sozusagen die Richtschnur für die Messe. Und das ist ganz wichtig, dass es das auch bleibt, dass wir das Wort Gottes, das manchmal sperrig ist, das manchmal schwer zu verstehen ist, zum Beispiel Agnus Dei, das Lamm Gottes zu erklären, das ist gar nicht so einfach. Aber wenn wir das Wort Gottes durch Menschenworte ersetzt, das vielleicht, die vielleicht einfacher und geschmeidiger und besser verständlich und schöner und so weiter ist, dann wird die ganze Geschichte immer flacher und leerer und hohler und irgendwann einmal falsch. Mich fasziniert das immer so wie Petrus bei der Brotrede, nicht, wo Jesus gesagt hat, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Da waren ja die Menschen entsetzt und das kann man sich eigentlich vorstellen, dass sie das waren und sind in Scharen Jesus davongelaufen. Und dann fragt er doch seine Jünger, und ihr wollt auch ihr gehen? Und da sagt der Petrus, wohin sollten wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Ich bin sicher, dass in dem Moment der Petrus auch nicht verstanden hat, was Jesus da redet. Aber er hat erkannt, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Wort Gottes wirklich unsere Richtschnur bleibt, auch wenn wir uns manchmal schwer damit tun. Was ist denn das Wort Gottes? Es ist Gottes Wort im Menschenwort. Und es ist eigentlich klar, dass das Wort Gottes oder dass Gott und seine Wirklichkeit unsere menschliche Existenz, auch unsere menschliche Sprache bei weitem übersteigt. Und deshalb ist es auch oft so schwierig zu verstehen. Ja, sogar Jesus selbst, ja, der ja selbst Gott ist und der seinen Vater kennt von Angesicht zu Angesicht, auch er hat sich schwer getan, dieses Gotteswort in menschliche Worte zu bringen. Darum hat er auch so viele Gleichnisse erzählt. Nicht mit dem Himmelreich, es ist wie mit, einfach immer nur Vergleich, also immer Vergleiche, um uns das Wort Gottes nahe zu bringen. Ja, ich habe schon gesagt, die Liturgie ist von Anfang an durchwirkt durch das Wort Gottes. Die Liturgie haben sich nicht einmal ein paar Männer zusammengesetzt und die irgendwie konstruiert und zusammengestellt, sondern die Liturgie ist allmählich gewachsen. Vom Brotbrechen, dann auch eben immer wieder, auch schon von Anfang an immer das Wort Gottes. Und so ist sie immer mehr gewachsen, dann immer wieder auch reformiert worden. Es ist was Neues dazugekommen, es sind Dinge wieder vereinfacht worden. Und die letzte große Reform der Liturgie war die Liturgiereform eben nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und sie hat mehrere Anliegen gehabt. Zwei wollen uns heute beschäftigen. Das eine ist, dass der große Wunsch da war, dass die Gemeinde der Getauften die Messe aktiv und bewusst mitfeiern kann. Ein Schritt dazu war, dass neben dem Latein auch die jeweilige Landessprache als Liturgiesprache erlaubt worden ist. Aber irgendwie sehen wir, dass das eigentlich allein nicht genügt. Also ich selbst, ich gehe seitdem ich denken kann in die Kirche und trotzdem gibt es immer wieder Sachen, die man nicht so ganz versteht. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt seit ungefähr einem Jahr einen Fernkurs in Liturgie mitmache. Und ich denke mal, euch geht es da wahrscheinlich ähnlich und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr diese Vortragsreihe angefangen habt, weil ihr diesen Wunsch habt, aktiver und bewusster die Messe mitzufeiern. Und das zweite große Anliegen der Liturgiereform war, reichlicher aus dem Schatz des Wortes Gottes, aus dem Schatz der Bibel zu schöpfen. Da ist zum Beispiel etwas geändert worden, und zwar ist die Leseordnung geändert worden. Von Anfang an oder sehr bald schon, ich habe gesagt, also in der Liturgie ist immer schon das Wort Gottes verlesen worden und es hat sich dann sehr bald eine Leseordnung herausgebildet, so dass nicht jeder Gemeindeleiter jedes Mal überlegen musste, welche Stelle aus der Heiligen Schrift er jetzt nimmt, sondern da ist dann eine Folge festgelegt worden, die für die ganze Kirche verbindlich ist, war und immer noch ist. Auch damit es nicht einseitig wird, nicht, dass dann jeder Pfarrer so immer nur seine Lieblingsstelle nimmt, das wäre ja auch nicht das Wahre. Aber früher hat es halt nur ein Lesejahr gegeben. Also es ist vom ersten Adventssonntag bis zu Christ König sind die verschiedenen Evangelien und Lesungen durchgelesen worden und dann hat es einfach im nächsten Jahr wieder von vorn angefangen. Und dieses eine Lesejahr ist auf 3 Lesejahre ausgeweitet worden. Das heißt, das wisst ihr sicher alle, es gibt das Lesejahr A, B und C, Matthäus, Markus und Lukas. Wenn man wissen will, welches Lesejahr man gerade hat, dann orientiert man sich am Lukas, dass wenn die Quersumme, Ziffernsumme der Jahreszahl durch 3 teilbar ist, dann ist es Lukas, ja, dann ist Lesejahr C, also nächstes Jahr, nicht 2022, 6 ist durch 3 teilbar, ist Lukas und so kann man sich das dann ausrechnen, welches Lesejahr gerade ist. Bei den Wochentagen gibt es nur 2 Lesejahre, 1 und 2. Wenn ihr euch das jetzt genauer wissen wollt, dann schaut sie am besten einmal in die Sakristei und lasst euch das von einer Mesnerin erklären, weil es gibt da natürlich auch noch die, also das, Kirchenjahr, also das normale Jahreskreis, dann gibt es die geprägten Zeiten, die Hochfeste und normalerweise wird das Evangelium als Bahnlesung gelesen, also immer fortlaufend, aber das wird natürlich dann wieder durch Hochfeste unterbrochen. Dann ist es natürlich so, dass zu Weihnachten das Lukas-Evangelium immer drankommt, weil einfach die Kindheitsgeschichte so nur bei Lukas vorkommt. Nur zur groben Orientierung eben diese drei Lesejahre. Und außerdem ist eine zweite Lesung eingeführt worden. Vor dem Evangelium zwei Lesungen. Früher war nur die sogenannte Epistel, also das war aus der Briefliteratur des Neuen Testaments, das ist ja immer noch die Paulusbriefe zum Beispiel. Aber die erste Lesung, die jetzt meistens aus dem Alten Testament ist, gab es nicht. Warum sage ich meistens aus dem Alten Testament? Jetzt in der Osterzeit ist die erste Lesung aus der Apostelgeschichte. Das heißt also, wenn man jetzt so diese drei Kirchenjahre durchgeht, könnte man meinen, dann hat man die Bibel einmal durch. Stimmt nicht ganz. Es ist nur ein Viertel des Alten Testamentes, aber immerhin drei Viertel des Neuen Testamentes. Wenn also jemand von euch die Bibel näher kennenlernen will, ist das eine gute Möglichkeit, einfach sich immer die Tageslesungen zu lesen. Das sind die wichtigsten Stellen. Das sind so die ganz, ganz schwierigen Stellen aus dem Alten Testament nicht dabei, also diese ganzen Gesetzestexte und so. Und das ist auch deshalb eine gute Möglichkeit, weil man weiß, und ich finde das ein schönes Wissen, dass auf der ganzen Welt, in jeder katholischen Messe, dieses Evangelium und diese Lesungen gelesen werden. Der Ort für das Wort Gottes ist der Ambo, und zwar auch wirklich nur für das Wort Gottes. Darum finde ich das sehr schön, dass ihr nicht jetzt die Vortragenden am Ambo vortragen lässt. Wäre ja ganz praktisch, weil da ist schon ein Mikro und alles. Ja, aber das ist wirklich, der Ambo ist reserviert für das Wort Gottes. Also auch nicht für irgendwelche Verlautbarungen, auch nicht für irgendwelche Meditationen oder so, damit da auch keine Verwirrung entsteht, damit man weiß, was ist das Wort Gottes und was ist also reines Menschenwort. Ja, wenn wir mal die erste Lesung anschauen, also wie gesagt, wir sprechen ja heute über einen Wortgottesdienst oder die Liturgie des Wortes, die besteht aus erster Lesung, Antwortpsalm, zweiter Lesung, Evangelium, Predigt, Credo und Fürbitten. Das alles gehört zum Wortgottesdienst. Die erste Lesung ist, wie gesagt, meistens aus dem Alten Testament. Viele Menschen, ich glaube fast alle, tun sich ein bisschen schwer mit dem Alten Testament. Es ist immerhin sehr, sehr lang her. Also wenn wir denken, zum Beispiel der Abraham, das war Jungsteinzeit. Ja, das ist der König David in der Bronzezeit, vor 3000 Jahren, eine völlig andere Kultur. Und trotzdem finde ich es immer wieder faszinierend, wie wenig sich der Mensch geändert hat. Wie sehr die großen Themen des Menschen die gleichen geblieben sind. Also Leid, Freude, Liebe, Eifersucht, Treue, Untreue. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Und auch soll man immer bedenken, dass das Alte Testament ist die Heilige Schrift, mit der Jesus groß geworden ist. Jesus ist in der Synagoge, ist die damalige Schrift, und das war das Alte Testament, gelesen worden. Er hat die Psalmen gebetet und er bezieht sich sehr oft aufs Alte Testament, viel öfter als wir denken. Je besser man das Alte Testament kennt, desto mehr merkt man, wie oft sich Jesus aufs Alte Testament bezieht. Also ganz wichtig für uns. Auf die erste Lesung folgt dann der Antwortpsalm, nicht Zwischengesang. Meine Heimatpfarre in Wien, da war immer, das war der Zwischengesang, und da ist halt einfach die dritte und vierte Strophe vom Eingangslied gesungen worden und das war's. Und das hat mir sehr gefallen, wie ich nach Christstadt gekommen bin, dass da ein Psalm gesungen worden ist. Aber erst jetzt habe ich gelernt, dass das ja die Antwort auf die erste Lesung ist. Wir haben ja gerade, beim Anfang habe ich ja gesagt, dass alles unser Beten eine Antwort aufs Wort Gottes ist. Und der Antwortpsalm, also Psalm ist natürlich auch ein Teil der Heiligen Schrift, aber gleichzeitig ist es die Antwort auf die Lesung, also auf die erste Lesung. Singt der Kantor, das Volk singt das Responsorium, den Antwortgesang immer mit. Und wenn man genau zuhört, dann merkt man auch, dass der thematisch abgestimmt ist auf die erste Lesung. Also sie vertieft, sie deutet. Übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, die erste Lesung ist immer auf das Evangelium thematisch abgestimmt. Die zweite wird als Bahnlesung gelesen, also immer fortlaufend. Und eben der Antwortpsalm, das ist wirklich sehr schön, auch gerade wenn die Lesung ein bisschen sperrig ist, ist der Antwortpsalm immer eine Hilfe, um das besser zu verstehen und zu vertiefen. Die eigentliche Bedeutung des Antwortpsalms kann man auch an der Osternacht erkennen. Die Osternacht wird auch genannt die Mutter aller Liturgie, weil da die Liturgie wirklich in ihrer ganzen Schönheit und Größe entfaltet ist. Und ihr wisst ja, da gibt es ja 7 Lesungen aus dem Alten Testament. Und nach jeder Lesung kommt ein langer Antwortpsalm und dann ein Gebet des Priesters als Antwort. Das ist aber natürlich nicht das Privatgebet des Priesters, sondern wir alle sagen ja unser Amen dazu. Also es ist eigentlich unser gemeinsames Gebet. Das ist dieser Dreischritt, Lectio, Meditatio, Oratio. Lectio die Lesung, Meditatio die Betrachtung und Oratio die Antwort im Gebet. Die zweite Lesung ist dann meistens aus der neutestamentlichen Briefliteratur, also zum Beispiel die Paulusbriefe, und die wird eben als Bahnlesung gelesen und hat nicht unbedingt jetzt gleich aufs Erste so einen Bezug zum Evangelium. Die Lesung wird von einem Lektor gelesen. Und zwar ist das auch so gedacht, dass das absichtlich nicht der Priester oder der Diakon liest, weil der Priester und Diakon sind ja auch Teil des Volkes Gottes und sind auch eben aufgerufen, aufs Wort Gottes zu hören. Und das ist so gedacht, dass eben wirklich ein Lektor, ein Laie die Lesung liest. Die Körperhaltung der Gemeinde ist das Sitzen, eben dass das fürs bessere Zuhören. Was ganz wichtig ist, und das überhört man leicht, der Lektor sagt am Schluss, Wort des lebendigen Gottes. Das heißt, Gott selbst spricht zu uns, der lebendige, wahre Gott spricht zu uns. Es geht nicht darum, dass das irgendein Text ist, der jetzt 2000, 3000 Jahre alt ist, sondern das ist heute. Wenn wir uns in der Kirche, in der Liturgie an etwas erinnern, dann ist das immer ein sogenanntes vergegenwärtigendes Erinnern. Das heißt, durch unser Erinnern, durch unser Gedenken wird es Gegenwart. Das ist nicht so, wie wenn irgendein Gedenktag ist von irgendeiner berühmten Persönlichkeit, wo man sagt, ja, das ist jetzt auch schon 100 Jahre her, dass der geboren ist, oder das ist schon 50 Jahre her, dass der gestorben ist. Die Jahreszahlen, die spielen da gar keine Rolle, denn es ist ein Gegenwärtigsetzen. Also ganz besonders ist das natürlich bei der Wandlung so. Da erinnern wir uns nicht das, was Jesus damals gemacht hat, sondern das wird jetzt und hier Gegenwart. Das gilt aber fürs gesamte Wort Gottes. Ganz besonders natürlich auch fürs Evangelium. Und da rät der Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, damit man sich das besser vorstellen kann, sagt er, man soll sich einfach vorstellen, man ist selber dabei. Ja? Also das bezieht sich jetzt dann schon aufs Evangelium. Also wenn Jesus zum Beispiel bei den Seligpreisungen oder bei der Brotvermehrung, da sitze ich auch da mit im Gras und höre zu. Ja? Oder bei einer Heilung, das bin ich auch dabei und staune. Vielleicht bin sogar ich die geheilt wird. Also es ist ein Erinnern, dass das gleichzeitig in die Gegenwart setzt. Das ist übrigens auch der Grund, warum nie statt des Wort Gottes, auch nicht statt den Lesungen, etwas anderes verlesen werden darf, etwas Außerbiblisches, irgendeine schöne Geschichte, die vielleicht wirklich schön ist und aufbauend und alles, aber es ist nicht das Wort Gottes, ja, weil das Wort Gottes hat eine Macht in sich und das darf man nicht vernachlässigen und es darf eben wirklich nicht sein, dass in einer Messfeier statt des Wortes Gottes etwas anderes verlesen wird. Eine herausragende Stellung hat natürlich das Evangelium. Wenn wir sagen, dass Gott sich in seinem Wort offenbart, so hat er sich ganz besonders natürlich durch die Menschwerdung seines Sohnes geoffenbart. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und darum hat das Evangelium natürlich noch einmal eine Sonderstellung. Denn da begegnen wir Jesus Christus selbst. Das Evangelium darf auch nie in keiner Messfeier fehlen, auch in, keiner Wortgott, in keinem Wortgottesdienst. Wobei bei der Lesung sind zwar zwei vorgeschrieben, man kann aber schon, sagen wir zum Beispiel bei einem Familiengottesdienst, damit es nicht zu lang dauert, kann man die eine oder die erste oder zweite Lesung auch weglassen, aber das Evangelium nie. Das Evangelium muss immer gelesen werden. Es gibt auch Zeichen, also die Liturgie lebt ja von Zeichen, da werdet ihr einen eigenen Vortrag drüber haben. Aber hier möchte ich jetzt trotzdem auf die Zeichen schauen, die uns zeigen, dass Jesus Christus selbst jetzt gegenwärtig ist in seinem Wort. Das erste Mal ist der Halleluja-Ruf, der ist in dem Fall nicht so wie der Antwortpsalm, eine Antwort, in dem Fall wäre es dann auf die zweite Lesung, ist er nicht, sondern es ist ein Begrüßen Jesu, der in seinem Wort zu uns kommt. Halleluja heißt, lobet den Herrn. In der Fastenzeit wird kein Halleluja gesungen, aber auch so ein Lobgesang, also zum Beispiel lob dir Christus oder, ja. Also jedenfalls das Halleluja als Begrüßung Jesu Christi in seinem Wort. Dann wird das Evangelium immer in der Messe vom Priester oder vom Diakon gelesen. Der Priester leiht, als geweihter Amtsträger, leiht er sozusagen Jesus seine Stimme. Außerdem wird das Evangelium oft vom Weihrauch begleitet. Es gehen auch immer zwei Ministranten mit dem Leuchter mit. Auch das ein Zeichen für Jesus. Wir stehen auf aus Ehrfurcht und Ehrerbietung für den Herrn. Wir sagen auch, dass Ehre sei dir, o Herr. Wir sagen nicht, Ehre sei Jesus Christus, sondern Ehre sei dir. Er ist da in seinem Wort. Und wir machen das kleine Kreuzzeichen. Das ist die Bitte, dass Gott meinen Verstand erleuchte, dass ich sein Wort mit dem Mund bekenne und mit dem Herzen glaube. Ein weiteres Zeichen ist, dass nach dem Lesen des Evangeliums der Priester das Evangeliar hochhebt und küsst oder umgekehrt. Küsst und hochhebt, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls eben auch Jesus ist gegenwärtig. Und dann Lob sei dir, Christus. Beim Hören des Evangeliums oder auch der Lesungen können mehrere Schwierigkeiten auftreten. Ich möchte jetzt einmal nur zwei ansprechen. Die eine Schwierigkeit ist, wenn eine Perikope, also ein Abschnitt kommt, den ich sehr gut kenne, zum Beispiel der verlorene Sohn. Da passiert es mir, dass ich mir denke, aha, heute ist der verlorene Sohn, den kenne ich schon, kann ich in der Zwischenzeit nachdenken, was ich heute zum Mittag koche. Ganz falsch. Das Wort Gottes ändert sich nicht, aber ich ändere mich. Und ich höre das Wort Gottes anders, ob ich ein Kind bin, ob ich ein junger Mensch bin, erwachsen oder alt. Ich höre das Wort Gottes vielleicht heute anders, als ich es noch gestern gehört hätte, weil irgendetwas in meinem Leben geschehen ist, wo mich in diesem Moment dieses Wort anspricht. Es ist auch immer wieder erstaunlich, gerade Evangelien, die man sehr gut kennt, immer wieder hört man plötzlich ein Wort und denkt sich, das ist das eine neue Übersetzung, das habe ich bis jetzt noch nie gehört. Ja, also auch gerade dann, wenn ein Evangelium gelesen wird, das man meint, in- und auswendig zu kennen, trotzdem gut zuhören. Es ist Jesus, der mich anspricht und es ist eigentlich ein bisschen unhöflich, wenn ich sage, du Redner, ich weiß schon, was du sagst, ich denke über das Mittagessen nach. Das zweite Problem, das auftreten kann, ist, dass ich es einfach nicht verstehe, dass ich nicht verstehe, was da gemeint ist. Da gibt es jetzt dann mehrere Möglichkeiten. Man kann auf eine gute Predigt hoffen. Wenn man da enttäuscht wird, gibt es auch Kommentare zu den Sonntagsevangelien. Ich habe zum Beispiel hinten auf die hinterste Bank gibt es drei Bände von Pater Buob, von jedem Lesejahr zu den Sonntagsevangelien einen Kommentar, wo er wirklich die Verse Vers für Vers durchgeht. Ja, sowas kann helfen. Es kann helfen, das Evangelium vorher zu Hause noch schon zu lesen oder nachher noch einmal zu lesen. Es kann auch helfen, wenn man zum Beispiel den Zusammenhang liest. Was war denn vorher? Was kommt nachher? Aber wie gesagt, idealerweise ist es die Predigt, die uns das Evangelium auslegt. In der Predigt geht es nicht um die Privatmeinung des Priesters, es geht nicht um irgendwelche politischen oder tagesaktuellen Themen, sondern in erster Linie geht es darum, das Evangelium zu deuten und schon natürlich in unsere heutige Zeit zu übersetzen. Wie ihr sicher oder teilweise noch wisst, ist früher der der Priester für die Predigt auf die Kanzel gestiegen. Da ist er dann nach dem Evangelium eben zur Kanzel gegangen hinauf. Das hat eine gewisse Zeit in Anspruch genommen und in der Zeit ist ein Heiliggeistlied gesungen worden. Und wenn wir die Kanzel anschauen, dann sehen wir auch, dass im Kanzeldeckel oben als Symbol, das Symbol des Heiligen Geistes, die Taube abgebildet ist. Weil den Heiligen Geist habe ich bis jetzt ein bisschen vernachlässigt, das ist aber eigentlich der Wichtigste zum Verständnis des Wortes Gottes. Denn das Wort Gottes, habe ich schon gesagt, ist Gottes Wort im Menschenwort. Und schon der Apostel Paulus sagt, dass das Wort, die Schrift von Gott eingegeben ist. Man könnte auch sagen inspiriert. Und im Wort inspiriert steckt Spiritus, der Heilige Geist, drinnen. Also die Menschen, die die Heilige Schrift niedergeschrieben haben, waren vom Heiligen Geist inspiriert, erfüllt. Und es ist der Heilige Geist sozusagen, könnte man sagen, die Sprache der Bibel. Das heißt, wenn ich die Bibel verstehen will, muss auch ich vom Heiligen Geist erfüllt sein. Also es war nicht nur der es geschrieben hat, vom Heiligen Geist erfüllt, sondern auch ich muss vom Heiligen Geist erfüllt sein. Ich muss mich dem Heiligen Geist öffnen, weil wenn ich an die Bibel herangehe, wie an irgendein historisches Schriftstück oder so, dann ist sie vielleicht ganz interessant, aber dann kann sie für mich nicht Wort Gottes werden. Also idealerweise ist auch der Priester vom Heiligen Geist erleuchtet, wenn er eben das Wort Gottes uns erklärt und darlegt. Nach der Predigt folgt dann das Credo, das Glaubensbekenntnis. Das ist jetzt wieder eine Antwort auf das Wort Gottes. Es ist eine Antwort im Gebet. Das Glaubensbekenntnis ist nicht einfach ein Bekenntnis, wie man vielleicht, ich weiß nicht, ein Parteiprogramm runterliest oder so, sondern es ist wirklich, drückt wieder diese Beziehung zu diesem dreifaltigen Gott aus. Cor dare, also Credo heißt ich glaube, kommt vom lateinischen credere und das kommt wieder von cor dare, das Herz geben. Und das zeigt schon wieder, dass Glauben Beziehung ist. Und wir sagen ja auch, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Vater und an unseren Herrn Jesus Christus. Also da ist ja auch schon, spürt man diese Beziehung. Es ist eben ein Bekenntnis zum dreifaltigen Gott und zum Erlösungsweg. Die Körperhaltung ist das Stehen, ich stehe zu meinem Glauben. Glaube heißt auf Latein auch Fide, also heißt auf Latein Fides und das heißt auch Vertrauen. Wir können also das Vertrauen in Gott haben, dass er es gut mit uns meint. Und Jesus sagt immer wieder, bittet und ihr werdet empfangen oder bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Und darum darf bei keiner Messe dürfen die Fürbitten fehlen. Das Credo, wie gesagt, das habe ich vergessen zu sagen, das Credo wird nur an Sonntag und an den Hochfesten gebetet. Die Fürbitten immer. Die Fürbitten werden auch allgemeines Gebet genannt und die Körperhaltung ist das Stehen. Wenn wir Fürbitte halten, dann üben wir einen priesterlichen Dienst aus. Das ist jetzt nicht Maria 2.0, sondern das ist katholische Lehre, dass jeder, der getauft ist, Anteil hat am Priestertum Christi. Denn was ist ein Priester? Der Priester ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen und es gibt keinen anderen Mittler außer Christus. Und in der Taufe haben wir Anteil an seinem Priestertum. Das ist natürlich etwas anderes. Der geweihte Priester ist noch etwas anderes. Der ist in der Messe, handelt und spricht er in persona Christi. Ja, er verkörpert sozusagen Christus. Er leiht Christus seine Stimme und seine Hände, während wir Anteil haben am allgemeinen Priestertum. Der Heilige Petrus schreibt das in seinem Brief, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Und dieser priesterliche Dienst ist eben das Fürbittehalten für die anderen, für die Welt, für die Kirche. Es ist daher wichtig, dass man bei den Fürbitten eben für andere eintritt. Man soll bei den Fürbitten eigentlich nicht unbedingt für sich selber beten. Die Fürbitten richten sich immer an Gott, nicht an die Heiligen, die sind unsere Fürsprecher, aber die Fürbitten richten sich direkt an Gott. Sie heißen, wie ich schon gesagt habe, allgemeines Gebet. Das heißt, es sind nicht die Privatbitten vom Lektor, sondern es schließt, es, er spricht es sozusagen im Namen von allen, darum sagt dann auch die ganze Gemeinde zum Beispiel, wir bitten dich, erhöre uns. Deshalb sollen sie auch leicht verständlich formuliert sein. Ja, weil es ist eigentlich sonst eine Zumutung, weil wie soll jemand sagen, wir bitten dich, erhöre uns, wenn er die Bitte gar nicht wirklich verstanden hat. Sie sind auch keine Anweisungen an Gott. Ja? Jesus sagt, macht nicht viele Worte wie die Heiden, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Es reicht, wenn wir ihm unser Anliegen vortragen, man darf nicht in Versuchung fallen, Gott auch noch Anweisungen zu geben. Sie sind auch nicht der Platz für kleine Predigten oder Moralappelle, sondern sie sind einfach dieses Eintreten für die Welt und für die Kirche vor Gott. Exemplarisch sehen wir das auch wieder in der Liturgie des Karfreitags mit den 10 großen Fürbitten, wo eben, da geht, glaube ich, wird gebetet für die Kirche, für den Papst, für die Bischöfe, für die Katechumenen, für alle, die an Christus glauben, für und alle, die nicht an Christus glauben, für alle, die nicht an Gott glauben, für die Armen, für die Politiker. Ja, also dieses Eintreten für die anderen. Wobei dann auch noch schön wäre, so wie es in der Karfreitagsliturgie ist, dass dann eine kleine Pause ist und dann erst das Wir bitten dich, erhöre uns kommt. Das geht aber meistens nicht, weil das Wir bitten dich, erhöre uns kommt ganz automatisch. Aber eigentlich sollte man da noch einmal diese Bitte verinnerlichen und zum eigenen Gebet machen. Die Einleitung zu den Fürbitten spricht der Priester, das ist eine ganz kurze Hinführung. Den Abschluss spricht auch der Priester, das ist ein kurzer Lobpreis, dem die Gemeinde zustimmt mit ihrem Amen. Ich möchte euch jetzt noch am Schluss eine ganz kurze Geschichte erzählen, die die reinigende Wirkung des Wort Gottes zeigen soll. Der Pfarrer Huber hat ja gesagt, wir können nur bedingt etwas für unsere Gedanken, die uns so kommen, aber wir können schon sehr viel dafür, womit wir unseren Geist füttern. Und das Wort Gottes hat eine reinigende Wirkung für unser Herz, für unsere Seele, für unseren Geist. Und zwar hat mir diese Geschichte, hat mir meine ältere Tochter erzählt, da habe ich mal geklagt, dass ich alles vergesse. Und es tut mir so leid, ich höre irgendwas Gescheites, ich höre etwas, wo ich mir denke, das muss ich mir merken, sei es jetzt eine Bibelstelle oder in der Predigt etwas und dann möchte ich es jemandem erzählen, dann habe ich es vergessen. Und dann hat sie gesagt, du Mami, kränk dich nicht, das macht gar nichts. Und hat mir diese Geschichte erzählt, da ist ein Mann zu einem Rabbi gegangen und hat ihm genau das geklagt, hat gesagt, ich möchte es mir merken und ich vergesse es einfach wieder. Und der Rabbi sagt, weißt du was, geh in meinen Schuppen, da steht ganz hinten in der Ecke, unter dem ganzen Gruscht, was da herumliegt, findest du einen alten Korb, bring den mal her. Ja gut, also da denkt sie, gut, geht mit dem Korb zum Rabbi, der ist ziemlich grauslich schon, der Korb. Und der Rabbi sagt, ja jetzt geh mit diesem Korb zum Brunnen und hol Wasser. Denkt sie, mit dem Korb, aber gut, einem Rabbi widerspricht man nicht, er geht zu dem Brunnen, lässt diesen Korb tief hinunter, zieht ihn wieder herauf, tragt das Wasser zum Rabbi, naja, also natürlich, wie er sich's gedacht hat, ist der Korb zwar nachher nass, aber es ist eigentlich kein Wasser mehr drin. Und er sagt dem Rabbi, siehst du, genau so ist es mit meinem Geist, ja, wie ein Sieb, alles geht durch, läuft durch. Und dann sagt der Rabbi, jetzt schau dir mal diesen Korb an, merkst du den Unterschied? Nicht? Vorher war er ganz schmutzig und dreckig und grauslich und jetzt ist er blitzsauber. Also ganz umsonst ist das Wort Gottes nicht. Auch wenn man es sich nicht immer wortwörtlich merken kann. Und jetzt bitte ich die Hedwig, dass sie uns zum Schluss passend zum heutigen Thema aus dem Wort Gottes etwas über das Wort Gottes vorliest aus dem Buch Jesaja.
So, jetzt ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt was Wertvolles mitnehmen können. Falls du mehr über uns erfahren willst, dann kannst du gerne auf unserem Instagram-Account oder auf unserer Webseite prayandworship.org vorbeischauen. Sehr freuen würden wir uns auch über Feedback, über Bewertung oder auch gerne über einen Verbesserungsvorschlag. Also lass gerne einen Kommentar da. Ich wünsche dir Gottes Segen und vielleicht bis zum nächsten Mal.